Hebräer 9, Vers 19 bis 28. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündigt worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, und wir bitten dich jetzt, dass das Wunder, was du am Kreuz vollbracht hast, damals ein für alle Mal, auch für uns, dass wir das immer besser verstehen und dass dadurch unsere Dankbarkeit und unsere Liebe zu dir wachsen. Amen. Liebe Karfreitagsgemeinde, das Thema dieser Predigt heute über Hebräer 9 lautet der erlaubte Vergleich. Und der erlaubte Vergleich deshalb, weil Vergleiche zur Zeit ja einen schlechten Ruf haben. Und wer sie anstellt, kann ganz schnell mindestens in einen Fettnapf treten. Besonders umstritten sind ja historische Vergleiche, zumal mit Vorgängen, die noch keine 100 Jahre zurückliegen. Wie vielen Leuten wurde daraus wohl schon ein Strick gedreht? Wer A und B miteinander vergleicht, der kann damit ja aber ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Also sei es die Gemeinsamkeit von A und B herauszuheben, ja, das ist ja heute ähnlich wie seinerzeit, anno sonst wann. Oder er kann gerade den Unterschied zwischen A und B herausstellen wollen oder den Gegensatz. Also etwa verglichen mit der Sonne in China leben wir hier geradezu noch in einem Paradies der Freiheit, zum Beispiel. Auch der Vergleich der Religionen löst mitunter heftige Wellenbewegungen aus. Sobald man sich nicht diesem postmodernen Dogma unterwirft, sie glaubten ja doch letztlich alle an denselben Gott und sie führten alle zum gleichen Ziel, oder wie andere meinen, sie führten eben alle zu gar keinem Ziel. Viele von Ihnen kennen sicherlich diesen Standardvergleich mit dem Elefanten, der aus dem Buddhismus kommt, wo man folgende Geschichte erzählt. Mehrere Blinde kommen zu einem Elefanten und betasten ihn. Der erste sagt, das Tier ist so lang und geschmeidig wie eine Schlange. Der andere widerspricht ihm und sagt, nein, nein, er ist so rund wie ein großer Baumstamm. Und der dritte sagt, nein, es ist groß und flach. Alle betasten nur unterschiedliche Körperteile. Ja, der erste Blinde hat den Rüssel des Elefanten und denkt, es sei eine Schlange. Der zweite umfasst das Bein und kommt auf den Baumstamm. Und der dritte streicht über die Seite des Elefanten und denkt, es handele sich um ein großes und flaches Tier. Interessanterweise haben alle drei Blinden recht, da sie alle einen Teil des gesamten Elefanten beschreiben. Und dadurch sieht es zwar so aus, als ob sie sich widersprechen, aber eigentlich ergänzen sich ihre Aussagen. Und genau so wird dann behauptet, sei es mit den verschiedenen Religionen. Sie kennen nur einen Teil der Wahrheit und kommen daher eben zu widersprüchlichen Aussagen. Nun, dieser Vergleich, der so demütig klingt, beruht letztlich auf der Anmaßung des Sprechers. Der Sprecher nimmt nämlich für sich in Anspruch, er sei als einziger sehend und könne zumindest einen Teil der großen Wahrheit, zumindest einen Teil überblicken. Und wir merken, in dem Moment springt er selbst aus dem Bild heraus und muss sich logischerweise fragen lassen, sag mal, wo ist denn eigentlich dein absoluter Bezugspunkt, von dem aus du behauptest, du könntest etwa die absoluten Aussagen der Bibel in Frage stellen? Sie merken, das hinkt, das greift nicht, dieses Argument. Auf dieser Ebene kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Fakten. Und spätestens die Passions- und Ostertage holen uns dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn was damals geschah und was daraus entstand, das ist offenkundig einzigartig und es entzieht sich jeglicher Analogie. So jedenfalls behauptet es die Bibel. Und die Bibel stellt sich dem Wind der Diskussion entgegen, indem sie für ihre Behauptung eine Fülle von Belegen und Argumenten präsentiert. Heute beginnen wir mit dem Geschehen der Kreuzigung. In 2 Tagen untersuchen wir die Ereignisse rund um die Auferstehung. Auch dazu darf ich Sie schon herzlich einladen. Wenn Ihnen das nächste Mal jemand sagt, die verschiedenen Religionen lebten doch aus einer gemeinsamen Quelle und es komme gar nicht so darauf an, für welchen Weg man sich entscheide, am Ende landeten doch alle am selben Ziel, dann fangen Sie einfach an und erzählen die Begebenheiten von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Und sagen, das tat mein Gott für mich. Das ist eine der großen Stärken des Evangeliums, dass es mitten in der Geschichte verankert ist und deshalb vor Leben nur so sprüht. Und daraus speist sich auch der Optimismus des Hebräerbriefs, wenn man das so sagen darf, der Optimismus des Hebräerbriefs, dem wir unser heutiges Thema verdanken, der erlaubte Vergleich. Wissen Sie, wenn es um die letzten Fragen geht, wenn es um die Frage geht, worauf will ich mich stützen, wenn es wirklich drauf ankommt, worauf will ich bauen, wenn es um Leben und Tod geht, dann sind Vergleiche nicht nur erlaubt, sondern geboten. Dann kann ich doch nicht blind einfach dem Nächstbesten vertrauen. Und das ist die These des Hebräerbriefes. Du musst vergleichen. Du Leser, du Denker, du Sinnsucher, du Antwortsucher, du musst vergleichen und dir ein Urteil bilden. Und darum gehört zu den Lieblingswörtern des Hebräerbriefes das Wörtchen besser. Besser als. Im Griechischen ist das der Begriff Kreton, das ist die Steigerung von Agathos und es bedeutet so viel wie besser, vorzüglicher, höherstehender. Ein Lieblingswort des Hebräerbriefes. Christus ist um vieles besser als die Engel, Kapitel 1. Wir haben eine bessere Hoffnung als nur das Gesetz, Kapitel 7. Der neue Bund, den Jesus uns bringt, ist noch besser als der alte Bund von Mose, Kapitel 8. Das Opfer Jesu Christi wirkt besser als die früheren Tieropfer. Unser Text heute. Abraham und seine Familie haben sich nach einem besseren Vaterland gesehnt, Kapitel 11. Und das Leben hier ist gut, aber die Auferstehung zum ewigen Leben ist noch besser. Das ist der Hebräerbrief. Im Hebräerbrief ist der Vergleich also erlaubt, ja sogar geboten. Und das gilt erst recht dort, wo dieser Brief uns erklärt, was am ersten Karfreitag geschah. Und welche Konsequenzen das für uns persönlich hat. Der Verfasser des Hebräerbriefes ist nicht mit Sicherheit bekannt. Einige nehmen an, dass er von Paulus stammt. Das wird in der Quelle nicht gesagt. Entscheidend ist aber, dass der Hebräerbrief schon bald ein integraler, ein anerkannter Bestandteil des biblischen Kanons war. Und deswegen können wir getrost davon ausgehen, es ist Gottes Wort. Und der Abschnitt, den wir heute zum Karfreitag nun genauer untersuchen, Sie haben ihn in der Lesung von Bruder Klaus schon gehört, ist Kapitel 9, 19 bis 28. Und im Mittelpunkt dieses Verses steht Vers 26, der zweite Teil. Und den will ich zu Beginn jetzt nochmal vorlesen. Hebräer 9, Vers 26, der zweite Teil. Und da heißt es, zur Vollendung der Weltzeiten ist Christus ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Nochmal, zur Vollendung der Zeiten, man könnte auch übersetzen, auf dem Höhepunkt der Geschichte ist Christus ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Oder man könnte auch sagen, die Sünde zu entmachten. Und typisch für den Hebräerbrief beginnt unser Text mit einem historischen Vergleich. Er erinnert zunächst daran, dass Gott zu Zeiten von Mose mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Das wird ausführlich in 2. Mose 24 beschrieben. Hier ist es zusammengefasst. Gott hat ja Israel seine beschützenden und liebevollen Gebote gegeben, zum Beispiel zusammengefasst in den 10 Geboten. Gott hatte das verbunden mit dem Versprechen, wenn ihr mir gehorcht, dann werde ich euch einen guten Weg führen, dann werdet ihr bewahrt sein. Dann werdet ihr im Frieden leben können. Aber wenn ihr nicht gehorcht, Wenn ihr gegen mich streitet, indem ihr meine Gebote verachtet, dann werdet ihr die Konsequenzen zu tragen haben. Und Mose sollte nun im Auftrag Gottes diesen Bund, den Gott mit seinem Volk schloss, mit einem symbolischen Akt bekräftigen. Und wie das praktisch aussah, lesen wir in Vers 19. Also, wenn ich nur einen Vers sage, dann meine ich immer Hebräer 9. Vers 19 bis 22. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte das Buch, also in dem die Gebote standen, und alles Volk. Und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Die symbolische Bedeutung des Blutes war Reinigung. Reinigung, Vergebung, das sollte damit dokumentiert werden. Gott will vergeben, ihr braucht Vergebung eurer Schuld. Und später wurden diese Rituale, Sie können das in den 5 Büchern Mose nachlesen, noch verfeinert, noch weiter differenziert. Höhepunkt dieser ganzen Zeremonien war der große Versöhnungstag einmal im Jahr. Das finden Sie in 3. Mose 16, wo der hohe Priester ins Allerheiligste gehen durfte und dort das Opferblut unter anderem an diesen Altar beziehungsweise an die Stiftshütte, an die Bundeslade dort hinan sprengte gewissermaßen. Und jetzt müssen wir sehr genau verstehen, welche Bedeutung dieses Ritual mit dem Blut der Opfertiere hatte. Es hatte keinerlei magische Bedeutung, ganz wichtig, keinerlei magische Bedeutung. Warum war es trotzdem wichtig? Weil Gott seinem Volk damit eine lebenswichtige Botschaft immer wieder vor Augen stellen wollte. Und das ist die Botschaft von Vers 22. Es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das heißt, ihr braucht Reinigung. Ihr braucht die Vergebung des heiligen Gottes, in dessen Urteil ihr lebt. Und warum ihr die Vergebung braucht, seht ihr in eurem Umgang mit Gottes Geboten. An eurem Umgang mit seinem Willen, der sehr, sehr eigenwillig eurerseits oftmals geschieht. Und so war dieses Opfer, das Israel bringen musste, so etwas wie ein regelmäßiger Akt moralischer Bewusstmachung. Um den Leuten immer wieder vor Augen zu führen, ihr steht vor einem heiligen Gott und ihr braucht Vergebung. Aber diese Vergebung gibt es nicht zum Nulltarif. Und diese Vergebung könnt ihr euch auch nicht selbst verdienen, weil dazu eure moralische Vollkommenheit bei weitem nicht reicht. Und deshalb braucht ihr ein stellvertretendes Opfer. Das war die Botschaft, Stellvertretung. Und darum musste der Priester diese Tiere schlachten. Zunächst mal für sich selbst, weil der Priester auch ein Sünder war. Und dann für den Rest des Volkes, um für sie ebenfalls dieses stellvertretende Opfer darzubringen. Und die Grundlage dafür steht in 3. Mose 17, Vers 11, im Blut ist das Leben, na klar. Wenn einer nicht mehr lebt, dann blutet er auch nicht mehr, ab einem gewissen Zeitpunkt. Um euer Leben zu retten und euer Leben zu erhalten, muss ein anderes Leben für euch dahingegeben werden. Soll es eben stellvertretend das Leben eines Tieres, das heißt das Blut eines Tieres, geopfert werden. Und nochmal, dieses Blut hatte keinerlei magische Wirkung, sondern es erinnerte zeichenhaft daran, dass ein anderes Leben für mein Leben geopfert werden musste. Das war die Botschaft. Ein anderes Leben für mein Leben. Menschenopfer waren in der Bibel striktest verboten. In der griechischen Mythologie zum Beispiel wird das sehr viel lockerer gesehen. Denken Sie etwa an diesen General Agamemnon, der seine eigene Tochter Iphigenie opfern muss. Warum? Weil ihn die Götter bei einer wichtigen Mission auf hoher See mit widrigen Winden aufhalten. Und erst in dem Moment, als Agamemnon die Tochter zum Opfer bringt, wenden sich die Winde und er kann weiterfahren. Das ist griechische Mythologie. Aber das ist im totalen Gegensatz zur Bibel, die Menschenopfer strikt verbietet. Deswegen müssen Tiere geopfert werden. Menschen sind in Gottes Augen wertvoller als Tiere. Menschen allein tragen das Ebenbild Gottes. Und deswegen dürfen Tiere für Menschen geopfert werden, aber nicht umgekehrt. Auch Tiere sind in der Bibel, haben einen Wert, eine Würde, weil sie auch Gottes Geschöpfe sind. Aber sie sind weniger wert als Menschen, ganz eindeutig. Und deswegen werden Tiere für Menschen geopfert. So, und diese Zusammenhänge waren den meisten Lesern des Hebräerbriefes bekannt, da viele von ihnen ja aus dem Judentum kamen. Und dann hatten sie irgendwann von Jesus Christus gehört. Die Auferstehung liegt etwa 30 Jahre zurück, als dieser Text entsteht. Die christliche Mission ist in Schwung gekommen. Die Botschaft von Jesus breitet sich aus. Jesus, der von sich selbst gesagt hatte, dass er von demselben Gott gesandt worden sei, der dem Mose die Gebote offenbart hatte, derselbe Gott. Und dann hatte Jesus in der Bergpredigt gesagt, pass auf, ich bin gekommen, um das alles endgültig zu erfüllen. Alle diese bisherigen Opfer der Tiere, die wichtig waren, die richtig waren. Ich bin das finale Opfer. Ich schließe das ab. Ich finalisiere diesen Vorgang. Ich bin das endgültige Opfer, das von jetzt an für alle reicht. Und dass alle diese Tieropfer, die bis dahin geschehen sind, endgültig erfüllt, ratifiziert, einlöst. Alle diese Tieropfer, die ihr jahrhundertelang gebracht habt, alle diese Tieropfer waren geheimnisvolle Vorzeichen, die auf mich hindeuteten. Und dann zur Vollendung der Weltzeiten, wie es hier in Vers 26 steht, hat Jesus das endgültige Opfer gebracht. Und dann sagt Vers 23 noch etwas Hochinteressantes. Es sagt, diese religiösen Rituale in Israel waren nur, wie hier steht, Abbilder der himmlischen Dinge. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Also die Stiftshütte, die Geräte, das Volk Israel selbst. All das, was mit dem Gottesdienst Israel zusammenhing, war nur ein Abbild, war ein Vorbild. Nun, das war den Israeliten auch klar gewesen. Das war denen immer klar gewesen. Sie wussten ja zum Beispiel, dass Gott nicht im Tempel wohnt. Die haben ja nicht weniger abstrakt gedacht als wir. Sie wussten, das war ein symbolischer Hinweis für die Gegenwart Gottes, der allgegenwärtig ist. Die Abbilder der himmlischen Dinge. Das Abbild, das Allerheiligste, ein Abbild des Himmels, klar. Und die Tieropfer, die waren quasi, wenn Sie so sagen wollen, die Platzhalter für eine endgültige Lösung, die Gott bringen würde. Und darum sagt Vers 23, braucht es ein besseres Opfer, als im Alten Testament gebracht wurde, um das Ganze zu erfüllen und zum Abschluss zu bringen. Das steht auch im Vers 23. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen, Achtung, bessere Opfer haben als jene. Es muss weitergehen. Es muss jetzt der nächste Schritt kommen. Die Tieropfer allein reichen nicht aus. Es braucht ein besseres Opfer als jene, die damals gebracht worden sind. Dafür schickt Gott seinen eigenen Sohn. Und deswegen beginnt der Hebräerbrief auch mit dem Satz, nachdem Gott vor Zeiten auf vielerlei und mancherlei Weise geredet hat, zu den Vorvätern, durch die Propheten, hat er zuletzt geredet durch seinen Sohn. Der bringt das bessere Opfer. Und Jesus hat sich genauso vorgestellt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch noch näher mit diesem Gott, der euer Schöpfer ist, zusammenzubringen. Viel näher. In Zukunft sollt ihr auch keine Priester als Vermittler mehr brauchen, sondern ihr sollt Gott als euren persönlichen Vater anrufen dürfen. Deswegen hat Gott mich, seinen Sohn, mich, Jesus Christus, persönlich zu euch geschickt, um endgültig den Weg zu ihm frei zu machen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben zu einer Erlösung für viele. Markus 10, Vers 45. So hat es Jesus wörtlich gesagt. Und jetzt kommt heute der entscheidende Akt auf dem Weg dorthin. Der entscheidende Akt auf dem Weg zu dieser neuen Gottesnähe ist Karfreitag. Und darum bezeichnet Vers 26 diesen Tag und alles, was damit zusammenhängt, als Vollendung der Weltzeiten. In der Luther-Übersetzung steht zum Ende der Welt. Das ist missverständlich. Es meint die Vollendung der Weltzeiten. Es meint den Zielpunkt, auf den die ganze Geschichte hinläuft und von dem sie herkommt. Ein englischer Kommentar nennt das the climax of history, der Höhepunkt, die Klimax der Geschichte. Und Vers 26 präsentiert uns dann quasi die Kurzfassung von Karfreitag, der zweite Teil. Er ist ein für alle Mal erschienen, eben zur Vollendung der Weltzeiten, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das ist Karfreitag. Und wörtlich steht hier, Aufhebung der Sünde, der griechische Begriff, der dort steht, meint eine Ungültigkeitserklärung. Die Sünde wird von jetzt an für ungültig erklärt. Dieser Begriff kann übersetzt werden mit Aufhebung, um die Sünde aufzuheben, mit Beseitigung, um die Sünde zu beseitigen. Das ist eine rechtskräftige Tilgung, die dieser Begriff beschreibt. Darum ist Jesus gekommen. Und damit ist nun endgültig klar, und das müssen wir wissen, wenn wir mit unseren Zeitgenossen sprechen, Mit Karfreitag kann nur der etwas anfangen, der ahnt, dass er ein Problem mit der Sünde hat. C.S. Lewis, der sich ja erst als Erwachsener bekehrte, war schon gut 30. Da hat er schon längst wissenschaftliche Karriere gemacht als Literaturwissenschaftler in Oxford. Da fand er zum Glauben an Jesus Christus. Und er bringt das aus eigener Erfahrung gut auf den Punkt. Er sagt, die christliche Botschaft sagt den Leuten, dass sie Buße tun müssen und verspricht ihnen Vergebung. Und deswegen, soweit ich es überblicke, hat die christliche Botschaft Leuten nichts zu sagen, die nicht wissen, dass sie irgendetwas zu bereuen, vergeben zu bekommen haben und überhaupt keinerlei Notwendigkeit für Vergebung empfinden. Erst wenn du begreifst, dass es so etwas wie ein Moralgesetz gibt, eine Wahrheit und eine persönliche Macht, die hinter diesem Moralgesetz steht, gegen das du verstoßen hast. Und erst wenn du begreifst, dass du dieses Gebot gebrochen hast und dass du dich selbst in eine zerstörte Beziehung zu dieser persönlichen Macht gebracht hast, erst dann und keinen Moment früher wird die Botschaft des christlichen Glaubens zu dir sprechen. Zitat Ende. C.S. Lewis hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Mensch, der nicht kapiert, dass er ein Problem mit der Sünde hat, sagt, wozu brauche ich Karfreitag? Und Blaise Pascal, der Naturwissenschaftler, hat es einige Jahrhunderte früher noch viel kürzer ausgedrückt in seinen Pensées. Da sagt er, Zitat, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die Gerechten, die sich für Sünde halten und die Sünder, die sich für Gerechte halten. Die Gerechten, die sich für Sünder halten und die Sünder, die sich für Gerechte halten. Und in dem Moment, wo du dich noch nicht für einen Sünder hältst, brauchst du auch Karfreitag nicht. Und erst in dem Moment, wo dir das dämmert, bekommst du ein Interesse und horchst du auf, wenn du hörst, dass der eine all für alle Mal erschienen ist, um durch sein eigenes Opfer die Ungültigkeitserklärung für die Sünde auszustellen. Und dieses eigene Opfer von Jesus, durch sein eigenes Opfer, betont der Hebräerbrief, im Gegensatz nämlich zu den fremden Opfern der Priester, die Priester opferten nicht sich selbst, die Priester opferten das Blut der Tiere, aber er brachte sein eigenes Opfer. An Karfreitag, das ist 1000-mal besser und es ist 1000-mal wirksamer als alle vorherigen Opfer, die bis dahin gebracht worden waren. Und darum sind Karfreitag und Ostern der Zielpunkt der Weltgeschichte, the climax of history. Und danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Es gibt ja diese beliebte Interviewfrage, welches Ereignis der Geschichte hat die Welt am stärksten verändert? Und da kann ein Christ eigentlich immer nur sagen, die Kombination von Karfreitag und Ostersonntag. Also wenn Sie nächstes Mal so ein Interview machen müssen, wissen Sie, was Sie da sagen an der Stelle. Das ist das Ereignis, was die Welt am stärksten verändert hat. Das Opfer von Jesus am Karfreitag ist besser und wirksamer. Und das ist jetzt nicht nur eine kühne Behauptung, sondern der Hebräerbrief begründet es hier im Detail. Und das wollen wir noch kurz nachvollziehen. Er begründet hier im Detail, warum ist das Opfer Jesu so viel besser. Und der erste Grund, den der Hebräerbrief nennt, es ist einmalig. Es ist einmalig und damit völlig ausreichend und endgültig. Das sind die Verse 25 und 26. Er kam nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber zur Vollendung der Weltzeiten ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und in Vers 28 wird es nochmal betont, so ist auch Christus einmal geopfert werden. Und wenn er wiederkommt, wird er nicht nochmal mit der Sünde zu tun haben. Das ist ein für alle Mal geklärt. Das heißt, Jesu einmaliges Opfer genügt, weil es endgültig neue Verhältnisse geschaffen hat, die nicht ständig nachgebessert werden müssen. Und der Hebräerbrief hat dafür noch ein anderes Wort. Epharpax, das steht in Kapitel 9, Vers 12 und in Kapitel 7, 27. Das kann man dann übersetzen mit ein für alle Mal. Entweder endgültig oder ein für alle Mal. Das muss nicht nachgebessert werden. Bei bestimmten medizinischen Behandlungen zum Beispiel wissen wir ja, die müssen ständig aufgefrischt werden. Also Dialyse etwa muss zeitlebens wiederholt werden. Oder denken wir an die Opfer im Tempel, die mussten zum Teil täglich gebracht werden. Der große Versöhnungstag einmal im Jahr. Und wenn ich das hier noch so sagen darf, eine der vielen Schwachstellen der sogenannten Covid-Impfung besteht ja eben auch in der nicht gegebenen Nachhaltigkeit. Erst ist es auch ein Pieks, auch zwei Piekse und plötzlich, boostern. Und jetzt mal sehen, vielleicht kriegen wir ein Abo. Und Herr Lauterbach hat ja auch genügend bestellt davon. Also ja, verstehen Sie, das ist keine Nachhaltigkeit. Und dagegen gilt das Opfer Jesu ein für allemal. Und schon am Kreuz hat der Jesus ausgerufen in Johannes 19, es ist vollbracht, ein für allemal. Einmalig ist dieses Opfer. Und das heißt auch, dieses einmalige Opfer ist endgültig. Es bedarf keinerlei Ergänzung oder Fortsetzung. Und jeder, der das behauptet, stellt sich gegen die Botschaft von Karfreitag. Etwa wenn die römisch-katholische Kirche lehrt, dass in der Eucharistie das Opfer Christi unblutig wiederholt werde, dann bestreitet sie, dass das ein und für immer geschah und einmalig gültig ist. Oder denken Sie an die Situation, mit der Paulus im Galaterbrief kämpft, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist gut, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb, das glauben wir, darauf bauen wir, aber du brauchst auch noch die Beschneidung. Und wenn euch die Beschneidung zu dem Opfer Jesu dazukommt, bist du kein wirklicher Christ. Und danach sind immer wieder Bewegungen und Religionen aufgetreten, die zum Teil versucht haben, Jesus in ihr System mit aufzunehmen, aber immer mit diesem Anspruch, ihn zu ergänzen oder ihn fortsetzen zu müssen. Gucken Sie sich den Islam an. Ja, Isa, wie sie diese Karikatur Jesu im Koran nennen. Isa ist ein bedeutender Prophet. Aber es musste noch Mohammed kommen, um das zu Ende zu bringen. Mohammed ist der letzte Prophet. Oder denken Sie an die These dieser Moon-Religion, die behauptet, ja, das Kreuz war eigentlich nicht geplant. Jesus sollte eigentlich Gottes Reich hier schon auf Erden sofort verwirklichen. Das war seine primäre Mission. Und dann kam das Kreuz dazwischen, hat den Plan vereitelt. Und deswegen musste nach diesem zweiten Adam noch ein dritter Adam geschickt werden, um das Werk der Wiederherstellung fortzusetzen. Und dieser dritte Adam ist dann dieser Sang Myung Moon in Verbindung mit seiner Frau. Die führen nun das Werk Gottes zu Ende, was durch das Kreuz gewissermaßen abgebrochen war und nicht zum Schluss gekommen war. Ich weiß noch, als junger Vikar hatte ich in meinem Arbeitszimmer so ein Holzbrett hängen aus dem Erzgebirge, mit einer ganz schlichten Aufschrift, da stand drauf, Jesus genügt. Jesus genügt. Und das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. Und man war ja als Vikar immer einem älteren Pfarrer zugeteilt. Und der mir zugeteilte Pfarrer war sehr liberal, hat uns eines Tages mit seiner Frau besucht. Habe ich natürlich stolz mein Arbeitszimmer gezeigt. Und dann sah diese Frau dieses Holzbrett mit Jesus genügt. Und sie guckte sich das an und sagte, naja, das kann ja wohl nicht so sein. Dass Jesus genügt, so ganz genügt er ja wohl nicht. Und verstehen Sie, auch manche Christen zweifeln an ihrer Errettung, weil sie nicht mit Überzeugung sagen können, Jesus genügt, sondern weil sie denken, sie müssen dem noch irgendetwas hinzufügen zu dem, was Jesus getan hat. Aber das ist gar nicht möglich, weil sein Erlösungswerk vollendet ist. Es ist einmalig, das ist das Erste. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und sagen, ja, warum genügt das einmalige Opfer? Und auch dazu finden wir hier die Antwort. Es ist nicht nur einmalig, sondern es ist einzigartig. Das Opfer Jesu ist einzigartig in seiner Wirkung. Das Opfer Jesu schafft, was sonst niemand schafft, nämlich zum einen die Sünde aufzuheben, die Sünde wirklich auszuhebeln, so könnte man das auch übersetzen. James I. Packer hat das wunderbar beschrieben in seinem Aufsatz, was hat das Kreuz eigentlich bewirkt? Da fasst er das so zusammen, er sagt, es sühnt unsere Sünde, es versöhnt unseren Schöpfer, es wendete Gottes Nein zu uns in ein Ja und so rettete es uns. Punkt aus. Ich sag's nochmal, es sühnt unsere Sünde, es versöhnt unseren Schöpfer, es wendete Gottes Nein zu uns in ein Ja und so rettet es uns. Zitat Ende. Basta. So, und durch diesen Kraftakt hat Jesus nun die Verhältnisse zwischen Himmel und Erde grundlegend verändert. Und jetzt müssen Sie diesen Vers 24 verstehen. Da sagt der Hebräerbrief, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, also wie der hohe Priester, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Verstehen Sie? Der Hebräerbrief vergleicht Jesus zunächst mit dem hohen Priester, mit seinem Dienst am großen Versöhnungstag. Der musste da in das Innerste des Heiligtums hineingehen, der musste die Opfer bringen, alles genau beschrieben. Und allen Beteiligten, ich sage das schon, in Israel war klar, das ist nur ein Abbild für die himmlische Gegenwart Gottes, dieses Allerheiligste. Und dann zieht der Hebräerbrief den Vergleich zwischen dem hohen Priester und Jesus weiter aus und sagt, das ist nur ein Abbild des wahren Heiligtums. Christus ging in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er ja oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für alle Mal erschienen durch sein eigenes Opfer. Und Sie sehen, der Hohepriester opfert fremdes Blut, Jesus dagegen sein eigenes. Das ist einzigartig. Der Hohepriester muss das jährlich wiederholen. Bei Jesus genügt ein einziges Mal. Das ist einzigartig. Der Hohepriester kommt mal gerade in den innersten Bereich des Tempels. Jesus dagegen ist in den Himmel selbst gegangen. Das ist einzigartig. Und was macht er dort? Dort betätigt er sich nun ausdrücklich, wie Vers 24 sagt, für uns vor dem Angesicht Gottes. Nämlich als unser Fürsprecher. So hat es Paulus gesagt in Römer 8, Vers 34. Da sagt er, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jetzt für uns vor dem Angesicht. Römer 8, Vers 34. Und genauso sagt es Paulus. 1. Petrus 3, 22. Und genauso sagt es Johannes. 1. Johannes 2, 1. Immer die gleiche Aussage. Jesus ist jetzt vor dem Angesicht des Vaters im Himmel, um für uns einzutreten. Und Hebräer 7, Vers 25 hat es auch schon mal gesagt, gewissermaßen vorbereitet. Den Vers muss ich Ihnen unbedingt noch vorlesen. Hebräer 7, 25, da heißt es, weil Jesus das alles geschafft hat, 7, 25, kann er für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Er lebt für immer und bittet für sie. Darum kann er die retten, die durch ihn zu Gott kommen. Und das ist nochmal eine hochinteressante Ausdrucksweise für Christwerden. Christwerden bedeutet, durch ihn, nämlich durch Jesus, zu Gott zu kommen. Christwerden bedeutet, unter Berufung auf das Opfer, das Jesus am Karfreitag gebracht hat, im persönlichen Annehmen seiner Vergebung und seiner Rettung, in der persönlichen Beugung unter ihn als meinen Herrn und Retter, dadurch zu Gott zu kommen, dadurch meinen Schöpfer zu meinem Vater zu bekommen. Das sagt der Hebräerbrief hier. Er ist jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes. Und darin steckt noch eine hochwichtige Wahrheit, die einem gar nicht immer so bewusst ist. Ja, Jesus lebt jetzt in der sichtbaren, unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Vater. Jesus befindet sich jetzt real im Himmel, also von dem das Allerheiligste ja nur ein symbolisiertes, ein symbolisches Abbild war. Und das war für mich auch nochmal eine neue Entdeckung. In dieser Klarheit hatte ich das bis dahin auch noch nicht so gesehen. Er erweist sich selbst dort, selbst im Himmel, erweist sich Jesu einziges Opfer als relevant. Haben Sie den Gedanken schon mal gedacht? Das heißt, auch in der himmlischen Welt, das ist hier die Aussage von Vers 24b, auch in der himmlischen Welt muss jene Versöhnung greifen, die durch Jesu stellvertretendes Sühnopfer hier auf Erden bewirkt hat, wurde. Das ist einzigartig. Das steht hier so, er ist in den Himmel selbst gegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und auch dort hat dieses Opfer Relevanz. Einzigartig. William Lane sagt es in seinem Hebräer-Kommentar sehr gut. Er sagt, das vollendete, vollkommene und ausreichende Opfer Christi reinigte selbst das himmlische Heiligtum von aller Verunreinigung, welche durch die Sünde der Menschen geschehen war. Das ist krass. Ja, selbst das himmlische Heiligtum von aller Verunreinigung, welche durch die Sünde der Menschen geschehen war. Und das teilt uns etwas Aufregendes über Gott mit, über den heiligen, ewigen Gott. Auch in seiner himmlischen Existenz ist Gott nicht stoisch unberührt von unserer Sünde. Sondern auch und gerade in seiner himmlischen Existenz ist es notwendig, dass Jesus, wie Vers 24 sagt, dort für uns eintritt. Machen Sie sich das mal klar. Und das zeigt uns in erschreckender Deutlichkeit, wie nahe Himmel und Erde letztlich beieinander sind, miteinander verschränkt sind, sodass unsere Sünde Gott selbst noch im Himmel betrübt. Er ist nicht weit weg. Wir leben im Angesicht des Himmels. Wir leben im Angesicht des heiligen Gottes selbst und können froh sein, dass Jesus dort ist und sozusagen für unsere Position garantiert. Und darum ist das so wichtig, dass Jesus in den Himmel gegangen ist, dass er unsere Position dort sichert, dass er dafür sorgt, dass unser Verhältnis zum Vater im Himmel jederzeit bereinigt ist. Jederzeit. Das ist die Gewissheit. Das ist auch die Grundlage letztlich unserer Heilsgewissheit. Und dass wir jederzeit Frieden mit Gott haben dürfen und dass wir gewiss sein können, dass die Auswirkung seines Opfers für uns ewig gültig bleibt und dass die Auswirkung des Opfers Jesu eben nicht wie ein genesenen Status nach 3 oder 6 Monaten wieder verfällt. Hebräer 10 sagt es ganz ausdrücklich in Vers 19, weil wir denn nun durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also wir können direkt uns jederzeit persönlich an Gott wenden, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, nämlich durch das Opfer seines Leibes. Er hat uns die Tür geöffnet, er ist selbst jederzeit dort präsent. Er nimmt uns in diese Gemeinschaft mit dem Vater hinein. Er verschafft uns die Möglichkeit, jederzeit, was für eine praktische Konsequenz, jederzeit beim Vater ein offenes Ohr zu finden. Und diese offene Tür sollen wir beständig und erwartungsvoll nutzen. Ich fasse zusammen. Es ist wirklich einzigartig, was dieses eine einmalige Opfer zu unseren Gunsten bewirkt. Und man hört dem Schreiber des Hebräerbriefs noch das Staunen an, wenn er hier am Ende von Vers 24 sagt, er ist in den Himmel selbst gegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Hyperhämon steht da im Griechischen. Ein ganz auffälliger Begriff für uns. Und das stößt uns nun zum Schluss auf die existenzielle Frage, wer gehört zu diesem uns? Wer gehört zu diesem für uns? Von Vers 24. Die Auslegungsgeschichte des Hebräerbriefes hat immer wieder deutlich gemacht, dass diese Epistel offensichtlich an verschiedene Adressaten sich wendet. Also, dass die Erstempfänger dieses Briefes kein monolithischer, einheitlicher Block waren. Da waren Leute, die mit voller Überzeugung Jesus nachgefolgt sind. Und es waren andere da, die noch auf der Kippe standen und den letzten Schritt der Verbindlichkeit scheuten. Und darum umso wichtiger die Frage, auch unter denen, die das als Erste lasen, wer gehört denn nun zu dem uns von Vers 24? Und dazu finden wir in den letzten beiden Versen einen gewichtigen Hinweis. Das sind die letzten beiden Verse 27 und 28. Da sagt er, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist doch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und Sie merken, dieser Text macht keine Pauschalzusage nach dem Gießkannenprinzip. Ja, nach dem Motto, das gilt jetzt unterschiedslos für die gesamte Menschheit. Jesus ist am Kreuz gestorben und damit ist alles okay. Sondern der Hebräerbrief stellt klar, dass jeder Mensch eine individuelle Biografie hat. Und dass der Schöpfer diese individuelle Biografie jedes einzelnen Menschen gewissermaßen als Einzelstück, als Unikat ernst nimmt. Deine Biografie ist in den Augen des heiligen Gottes ein Einzelstück. Und damit entdecken wir die dritte Qualität dieses besseren Opfers, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Es ist einmalig, es ist einzigartig in seiner Wirkung und es ist schließlich drittens vereinzelnd. Es ist vereinzelnd, denn es ruft jeden Menschen einzeln zur Verantwortung. Es konfrontiert jedes Individuum mit der Frage, wie wirst du dich zu dieser Liebestat des Sohnes Gottes verhalten? Du. Jesu Opfer ist also insofern vereinzelnd, insofern es jeden einzelnen Menschen behaftet. Was universal für alle gilt, das sagt Vers 27. Das ist die Tatsache der natürlichen Sterblichkeit. Die gilt für alle. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und was ebenfalls für alle gilt, ist das darauf folgende Gericht Gottes, mit dem sie irgendwie klarkommen müssen. So, das hatte Gott in der Stunde des Sündenfalls schon so angekündigt. In 1. Mose 3, Vers 19 stand das bereits fest. Im Schweiß des Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das gilt für alle. Und Vers 28 fügt noch hinzu, dass das einmalige Opfer Jesu dazu führen wird, schauen Sie hin, so ist Christus einmal geopfert, die Sünden vieler wegzunehmen. Also das einmalige Opfer Jesu wird dazu führen, die Sünden vieler wegzunehmen. Und nicht zufällig identifiziert Jesus sich einmal im Gleichnis mit diesem Gastgeber, der gern möchte, dass mein Haus voll werde. Lukas 14, 23. Aber nicht alle werden dem Ruf folgen. Nicht alle. Und auch der allerletzte Satz unseres Kapitels 28b erinnert dann daran, dass Jesus bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit nicht allen zur Rettung erscheinen wird. So wie auch nicht jeder Einzelne, der bis dahin sterben wird, ihm als seinem Retter begegnen wird. Sondern, hier am Ende sagt Hebräer wörtlich, er wird denen zum Heil erscheinen, die auf ihn warten. Jesu Opfer hat eine eindeutig vereinzelnde Wirkung. Er wird nicht alle retten, nicht allen zum Heil erscheinen, die dann am Ende noch leben, sondern denen, die auf ihn warten. Er wird nicht allen ihre Sünde vergeben, sondern, wie hier steht, den vielen. Und aus diesem dramatischen Befund erklärt sich der leidenschaftliche Ruf des Hebräerbriefes, doch endlich die persönlichen Konsequenzen zu ziehen. Das zieht sich durch den Hebräerbrief durch. Gerade im Hebräerbrief kommt immer wieder diese Warnung hoch, mit Gottes dringender Aufforderung zur Bekehrung doch nicht zu spielen, sie doch nicht links liegen zu lassen. Zum Beispiel Hebräer 12, Vers 15, das heißt, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Und das ist nicht nur den unmittelbar Betroffenen gesagt, sondern auch dem Rest der Gemeinde, dass sie doch bitte mit darauf achten mögen und das ihren Mitmenschen doch sagen mögen. Passt auf, dass nicht jemand diese Gnade versäumt. Und in Hebräer 4, Vers 1 wird genau der gleiche Ton angeschlagen. Da heißt es, Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen, das heißt zu seiner Vergebung, zu seinem Frieden, letztlich in den Himmel. Denn es ist auch uns verkündigt worden wie jenen, also schon im Alten Testament, aber das Wort der Predigt half denen nichts, die nicht glaubten, als sie es hörten. Und dann wird in Hebräer 4, Vers 7 dieses berühmte Zitat aus Psalm 95 angestimmt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist dieser dringende Appell. Schiebt es nicht auf die lange Bank. Macht es euch nicht zu einfach. Ihr werdet damit scheitern. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht und gebt endlich dem Antwort, der euch voller Liebe ruft und der zum Beweis seiner Liebe sein Leben geopfert hat und um die Schuld eurer Sündennot zu tilgen. Ich habe hier schon berichtet von unserem Brief, den wir als ACCH, also als Arbeitskreis Christi Corona-Hilfe, an die Abgeordneten des Bundestags geschrieben haben, indem wir sie dringend aufgefordert haben, der Impfpflicht eine Absage zu erteilen. Wir sind sehr dankbar für die Entwicklung der letzten Woche. Aber heute erzähle ich das aus einem anderen Grund. Einige haben uns geantwortet, einige der Abgeordneten. Einige sehr zustimmend, manchmal sogar ausführlich. Andere haben sich gar nicht gerührt. Und wieder andere sorgten mit der Löschtaste, die sie dann irgendwann mal betätigten, oder ihr Assistent, für folgende Rückmeldung. Da steht dann oben drüber in der Zeile Not Read, das heißt also nicht gelesen. Not Read. Und dann kommt der Name des Abgeordneten, also Manuel XY. Betreff Schreiben des Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe, gesendet Samstag, 26. Februar 2022, wurde am 5. April 2022 zum Beispiel ungelesen gelöscht. Not read, ungelesen gelöscht. Und ich musste denken, als wir das dann so ein paar Mal lasen und bekamen, so machen das ganz viele Menschen mit dem dringenden Brief, den Gott ihnen geschrieben hat. Und Gott hat da ja noch tausendmal mehr Herzblut reingesteckt, als wir in unseren Abgeordneten- und Ministerpräsidentenbrief. Not read, nicht gelesen. Alle Menschen werden angeschrieben, alle Menschen werden gerufen. Gott schreibt sein Herzblut in dieses Buch hinein. Gott opfert das Leben seines geliebten Sohnes Jesus Christus ans Kreuz. Aber von vielen bekommt Gott zurück, not read. Und davor will der Hebräerbrief uns warnen. Und deshalb stellt er uns das Geschehen von Karfreitag so eindringlich vor Augen. Was damals geschah, ich sage es nochmal, das war im Zusammenwirken mit Ostern das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Denn es öffnet uns die Tür zum ewigen Leben, zum Frieden mit Gott. Es rettet uns von der ewigen Verdammnis in der Hölle. Es bringt unser Leben an den Ort seiner Bestimmung und zu der Person seiner Bestimmung. Frieden mit Gott, ewige Gemeinschaft mit ihm und all denen, die ihn geliebt haben und an ihn glauben. Was Jesus damals tat, das war einmalig. Es bedarf keiner Wiederholung oder Ergänzung. Es ist gültig für immer. Ein für alle Mal ist er erschienen durch sein eigenes Opfer. Was Jesus damals tat, war nicht nur einmalig, sondern es war einzigartig. Einzigartig in seiner Wirkung, einzigartig in seiner Reichweite. Und es garantiert, dass Jesus jetzt als unser Fürsprecher im Himmel agiert. Jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes. Und dieses Opfer ist bis heute vereinzelnd, weil jeder persönlich angesprochen ist, weil jeder persönlich aufgefordert ist, selber Stellung zu beziehen, wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Und zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Ich schließe, indem ich noch einmal an einem Ereignis illustrieren möchte, wie wichtig diese einzelne Aufforderung ist, diese vereinzelnde Wirkung des Opfers von Jesus. Und ich möchte als Beispiel einfach an ein anderes, kleineres Wunder erinnern, das Rettungswunder von Lengede, dort im niedersächsischen Erzbergwerk Lengede bei Salzgitter, wo am 24. Oktober 1963 diese große Katastrophe geschah. Kurz vor 20 Uhr bricht der erst kürzlich gebaute Klärteich ein. Fast 500.000 Kubikmeter Schlamm und Wasser fluten die Grube Mathilde, wie sie hieß. In dem Schacht sind zu dem Zeitpunkt des Unglücks 129 Arbeiter begraben unter dem Wasser. Alles stürzt ein. Zwei Tage nach dem Unglück beschließt die Einsatzleitung, Bohrungen durchzuführen, nach Überlebenden zu suchen. Flachbohrer, Großbohrer, Überdruckkammern, Hochleistungskompressoren. Ja, und vor allem die sogenannte Dahlbusch-Bombe, die dann berühmt wurde. Eine torpedoförmige Rettungskapsel. Von den 129 Kumpeln können zunächst 78 gerettet werden. Die übrigen hat der Hüttendirektor bereits für tot erklärt. Die Trauerfeier für den 4. November angesetzt. 500 D-Mark an die Witwen sind bereits ausbezahlt, damit sie die Beerdigung finanzieren können. Und dann lässt er noch einmal bohren. Einige Berater haben keine Ruhe gelassen. Immer nach der Frage, wo könnte noch ein Hohlraum sein, in dem wir vielleicht noch einige Kumpel retten können. Und am 3. November wird dann 200 Meter vom gefluteten Hauptschacht entfernt. Man hatte verschiedene Überlegungen angestellt, wo könnten noch Hohlräume gewissermaßen bestehen, die zu Fluchtorten wurden. Wo wird genau der richtige Punkt getroffen, 200 Meter vom gefluteten Hauptschacht entfernt. Dort, wo in einem Bruchhohlraum 6x2x3 Meter 11 Männer ums Überleben kämpfen. Dort in ihrer Höhle hören diese 11 Überlebenden auf einmal wirkliche Bohrgeräusche. Das Wasser spritzt über ihren Köpfen. Einer findet noch sein Taschenmesser und sie klopfen auf das Metallrohr, um zu zeigen, dass sie noch leben. Fassungslosigkeit über Tage und große Freude, neue Hoffnung. Die Bergungstruppen, die schon abgefahren waren, werden wieder zurückbeordert, die Familien informiert. 14 Tage nach der Katastrophe. Und jetzt schlägt die entscheidende Stunde dieser Dahlbusch-Bombe. 2,5 Meter lang. Nur 38,5 Zentimeter breit, diese torpedoförmige Rettungskapsel. Die Bohrarbeiten müssen behutsam vorgenommen werden, damit die Höhle nicht einstürzt. Es gibt wieder Steinschläge. Aber dann können Sie diese Dahlbusch-Bombe jeweils einführen in diesen Schacht, ich glaube, über 70 Meter tief. Und dort werden dann die 11 Kumpel am 7. November aus der Tiefe nach oben befördert, einer nach dem anderen. Und jeder wird einzeln gerettet. Und das ist das Bild, warum ich das erzähle. Es passte in diese schmale Dahlbusch-Bombe jeweils nur ein Kumpel hinein, vereinzelt. Der musste sich entscheiden. Der musste Antwort geben, bin ich bereit, mein Leben dieser Kapsel anzuvertrauen? Und dann ganz allein durch die Dunkelheit aus der Not heraus geholt zu werden. Die Not war groß. Es gab viele gute Argumente, sich dieser Dahlbusch-Bombe anzuvertrauen. Aber den Schritt hinein musste jeder der 11 Überlebenden selber tun. Und Sie verstehen das Bild. Jesus ist unsere Rettungskapsel. Er hat alles getan. Er ist zu uns gekommen. Und du bist gefragt, ob du dein Leben diesem Retter anvertrauen willst. Du wirst dort nicht mit einer Gemeinschaft hineingenommen, mit einer gläubigen Familie, mit einer entschiedenen Gemeinde, sondern du stehst allein vor deinem Herrn. Und er sagt dir, lass dich retten, komm zu mir. Du kannst mir vertrauen, denn ich starb am Kreuz für dich und ich habe den Tod auf ewig besiegt. Amen. Ach Herr, wir danken dir dafür, dass das wahr ist und das, was du an Karfreitag getan hast, niemand mehr ungeschehen machen kann. Lass es geschehen, lieber Jesus, dass noch viele zu dir als ihrem Retter flüchten. Danke, dass deine Botschaft so klar ist und dass du uns bis heute gnädig rufst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.